Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zwölf Uhr dreißig, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Kleiner Kursgewinn, die Reaktion der Börse auf den Abgang von UBS-Konzernchef Grübel. Mühleberg am Netz, das Atomkraftwerk im Kanton Bern ist, nachgerüstet, wieder hochgefahren worden. Später in der Sendung, Ohrfeige für Sarkozy, der Verlust der Mehrheit im Senat hat politische Folgen. Und um 13 Uhr, vier Wochen vor der Entscheidung 11, die Parteien im Kreuzverhör, heute die EDU, die Eidgenössisch-Demokratische Union. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst der Nachrichtenüberblick, Stefan Wüthrich.
Nach dem Rücktritt von UBS-Konzernchef Oswald Grübel hat die Aktie der Grossbank zum Wochenstart des Aktienhandels zugelegt. Zwar eröffnete die Aktie fast 3% im Minus, drehte aber kurz darauf ins Plus und liegt zurzeit bei 10,55 Franken und damit 4,5% über dem Schlusskurs vom Freitag. Gefragt sind auch andere Finanztitel. So stieg etwa die Aktie der Credit Suisse heute bisher um fast 6%. Grübel hatte seinen Rücktritt am Samstag bekannt gegeben. Vorübergehend hat der Tessiner Sergio Ermotti den Chefposten übernommen. Das Atomkraftwerk Mühleberg ist nach der Jahresrevision und zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wieder am Netz. Wie die Betreiberin, die bernischen Kraftwerke BKW, mitteilt, wurde die Anlage am Wochenende hochgefahren. Zuvor habe das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI die Nachrüstung geprüft und abgenommen. Dazu gehörte eine Verbesserung des Hochwasserschutzes respektive der Kühlwasserversorgung. Im Rahmen der Revision wurde laut den BKW erneut auch der Kernmantel des Atomkraftwerks Mühleberg eingehend untersucht. Die Kontrollen hätten ergeben, dass der Mantel stabil sei. AKW-Kritiker dagegen sagen, dass seit langem bekannte Risse in Schweißnähten des Kernmantels ein Sicherheitsrisiko darstellten. Das Zürcher Kantonsparlament verlangt, dass die Stromkonzerne Axpo und BKW ihr Rahmenbewilligungsgesuch für ein neues Atomkraftwerk zurückziehen. Die Kantonsregierung solle bei den beiden Unternehmen entsprechend Druck machen, heißt es in einem Vorstoss, den Grünliberale, BDP und CVP im Parlament durchbrachten. Axpo und BKW hatten das Gesuch für den Ersatz der AKWs Mühleberg und Betznau vor bald 3 Jahren eingereicht. Nach dem Entscheid des Nationalrats, aus der Atomkraft auszusteigen, stehe das Gesuch nun aber völlig quer in der Landschaft, wurde im Zürcher Kantonsrat wörtlich gesagt. In Mailand ist der Prozess gegen Ministerpräsident Berlusconi wieder aufgenommen worden. Es geht in diesem Rechtsverfahren um Steuerbetrug beim Verkauf von Film- und Fernsehrechten sowie um Bilanzfälschung. Der Regierungschef ist selbst nicht im Gerichtssaal anwesend, wie italienische Medien berichten. In dem sogenannten Mediaset-Verfahren sind der 74-jährige Berlusconi und sein Medienkonzern Mediaset angeklagt, rund 470 Millionen Euro schwarz eingenommen zu haben. Insgesamt gibt es ein Dutzend Angeklagte. Berlusconi ist zurzeit in 4 Prozessen angeklagt. In Athen hat ein weiterer Streik im öffentlichen Verkehr begonnen. Bis morgen früh sind die Fahrer der Untergrund- und S-Bahnen sowie die Tramführer im Ausstand wegen der geplanten Entlassung von 30.000 griechischen Staatsangestellten. Im Morgenverkehr gab es ein Chaos, weil die Menschen mit den eigenen Autos zur Arbeit fuhren. Andere mussten kilometerweit zu Fuß gehen. Auch im Flugverkehr gibt es Verspätungen, weil die Fluglotsen sogenannten Dienst nach Vorschrift machen. Schließlich demonstrieren Polizisten gegen die Kürzung der Löhne und Renten. In Großbritannien haben die Behörden gegen 6 Terrorverdächtige Anklage erhoben. Es geht um mögliche Selbstmord- und Bombenanschläge. 2 der Männer sollen Terror-Trainingscamps in Pakistan besucht und ein sogenanntes Märtyrervideo aufgenommen haben. 2 der Angeklagten hätten Informationen zu den Plänen zurückgehalten, berichtet die britische BBC. Die Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren waren vor einer Woche in Birmingham verhaftet worden. Ein siebter Verdächtiger werde noch verhört, hieß es.
Informiert am Mittag mit Rendezvous, es ist 12.35 Uhr. Bis um 1 beschäftigt uns unter anderem Folgendes. Sergio Ermotti, wie kann der neue UBS-Chef die riesigen Erwartungen erfüllen? Zuerst Zürich, jetzt Basel. Was wollen die Jugendlichen mit ihren Krawallen?
Politische Botschaften, die sind nicht vorhanden. Das heißt, es gibt keine guten Gründe, um öffentliche Einrichtungen zu zerschlagen.
Sagt Soziologe Kurt Imhof. Erwacht aus dem Albtraum. Der Dreamliner, Boeings riesiges Langstreckenflugzeug, wird endlich ausgeliefert. Die Ärzte ohne Grenzen am Zürcher Filmfestival. Was machen sie da? Und Entscheidung 11, Spannung in St. Gallen, schafft es Toni Brunner in den Ständerat. Und ab 1, Andreas Brönnimann, einziger Nationalrat der EDU, im Kreuzverhör live aus unserem Bundesplatzstudio. Zuerst aber nochmal zu Stefan Wüthrich.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.412 Punkten, plus 2,1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,16 gehandelt, der Dollar zu 90 Rappen 83. Das Wetter: im Mittelland lösen sich die restlichen Nebelfelder bald auf, im Übrigen bleibt es sehr sonnig und meist wolkenlos. Einzig über den Tessiner und Südbündner Bergen bilden sich am Nachmittag einzelne Quellwolken. Die Temperaturen steigen heute im Norden auf 22 und im Süden bis auf 25 Grad. Morgen liegt über der Nordseite bei mäßiger Bise stellenweise etwas zäher Hochnebel und in großer Höhe ziehen Schleierwolken vorbei. Am Mittwoch gibt es dann im Tessin ein paar Hochnebelfelder, sonst bleibt es weiterhin sonnig bei 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. DRS-Staumelder aus der Region Basel berichten. Auf der A2 Richtung Luzern zwischen Sissach und Diekten Verkehrsbehinderung nach einem Unfall. Und in Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Splügen und Zufass Verkehrsbehinderung durch ein Pannenfahrzeug.
Die Eroberung des Palastes, la prise du palais, so titelt die linke französische Zeitung Libération heute in Anspielung auf die Eroberung der Bastille während der französischen Revolution. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren haben die Sozialisten und ihre Verbündeten die Mehrheit im Senat errungen, in der bislang stockkonservativen kleinen französischen Parlamentskammer. Für Präsident Sarkozy ist das eine Ohrfeige, nur ein gutes halbes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen. Aus Paris, Rodi Meder.
Der Applaus war donnernd und die Gesichter der Sozialisten strahlten. Martine Aubry, Chefin des Parti Socialiste und mögliche Herausforderin von Nicolas Sarkozy bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Frühling.
C'est une victoire formidable, historique, que le Sénat passe effectivement à gauche.
Das sei ein wunderbarer und historischer Sieg. Bei der Regierungspartei UMP dagegen lange Gesichter. Parteisekretär Jean-François Copé.
Bien sûr que je prends acte des résultats qui sont évidemment certes une déception, mais enfin en même temps c'est pas une surprise.
Das Ergebnis sei sicher eine Enttäuschung, aber keine Überraschung. Copé unterstreicht, nicht das Volk, sondern Parlamentarier hätten die Senatoren gewählt. Parlamentarier auf Gemeinde- und Departementsebene. Da die Linke in letzter Zeit auf regionaler Ebene zulegen konnte, spiegle der Machtwechsel im Senat ganz einfach das Ergebnis der Lokalwahlen. Der Sekretär der Regierungspartei unterschlägt bei seiner Analyse, dass die ländlichen Gemeinden traditionell stark konservativ wählen, was in den letzten 50 Jahren dazu geführt hatte, dass der Senat immer fest in konservativer Hand war. Der Sieg der Linken ist daher eine wirkliche Sensation. Was sind die Folgen? Konkret kann sich Sarkozy wohl zunächst seine Schuldenbremse in den Kamin schreiben. Diese würde den Staat zwingen, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen. Doch für eine Verfassungsänderung, und die Schuldenbremse wäre eine Verfassungsänderung, braucht es die Zustimmung des Senats. Sarkozy hatte die Schuldenbremse zusammen mit Angela Merkel lauthals angekündigt. Nun folgen, einmal mehr, den Worten keine Taten. Die Eroberung des Senats durch die Linke bringt Sarkozy in arge Schwierigkeiten. Überall am Horizont schwarze Wolken. Ein Ende der Finanz- und Wirtschaftskrise ist nicht in Sicht. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Popularität des Staatspräsidenten steckt nach wie vor auf einem Tiefpunkt. Und zu guter Letzt macht in diesen Tagen auch eine für Sarkozy peinliche Schmiergeldgeschichte Schlagzeilen. Der Verdacht besteht, der Wahlkampf von Edouard Balladur im Jahr 1995 sei mit illegalen Geldern finanziert worden und Sarkozy sei in die Affäre verwickelt. Die Zeitung Le Parisien spricht heute von einer Pechsträhne für Sarkozy, von einer Série noire. Schlimmer, so die Zeitung, hätte der Wahlkampf für Sarkozy nicht beginnen können.
Der Führungswechsel bei der UBS war die Schlagzeile am Wochenende. Nach 2,5 Jahren mit Oswald Grübel an der Spitze übernimmt mit dem Tessiner Sergio Ermotti wieder ein Schweizer die operative Führung der immer noch größten Schweizer Bank. Allerdings noch steht bei Ermottis Funktionsbezeichnung CEO der Begriff ad interim. Er führt also die Bank erstmal nur vorübergehend. Bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Thomas Oberer, nach dem Skandal um den Londoner Trader, der mehr als 2 Milliarden verspekuliert hat und Grübels Abgang deswegen, warum hat der UBS-Verwaltungsrat den neuen Konzernchef Ermotti nicht gleich fix ernannt?
Also Sergio Ermotti galt und gilt zwar als Kronfavorit für die Nachfolge von Oswald Grübel, aber Ermotti ist ja auch erst seit April dieses Jahres bei der UBS, kennt die UBS also noch nicht sehr gut. Kommt dazu, der UBS-Verwaltungsrat hat am Samstagvormittag ja unter Zeitdruck den Rücktritt Grübels angenommen und in dem Moment bereits Ermotti definitiv als Chef zu wählen, ich denke, das wäre wohl unseriös gewesen. Verwaltungsratspräsident Villiger hat deshalb ja auch betont, man wolle jetzt zwar rasch einen Chef suchen, dafür aber vorerst mal den weltweiten Markt testen, schauen, wer da noch auf dem Markt ist. Auch wenn wohl Ermotti, wenn er es denn in den nächsten Wochen gut macht, gute Chancen hat.
An der Börse gab es am Morgen ein bisschen ein Hin und Her bei der UBS-Aktie. Zurzeit liegt sie, wir haben es vorher gehört, im Plus leicht. Wie interpretieren Sie das?
Also zum einen muss man sagen, dass Finanzaktien heute allgemein ziemlich gefragt waren, denn sie sind nach all den Problemen der letzten Zeit günstig zu haben. Jetzt speziell mit Blick auf die UBS, denke ich, es zeigt eben, dass die Anleger glauben, die Führung der UBS sei im Moment trotz dem Abgang von Oswald Grübel gewährleistet. Deshalb heute auch kein Absturz nach unten. Ich denke, die Anleger warten vorerst einmal ab, was in den nächsten Tagen noch über den Betrugsfall in London bekannt wird und wie die UBS-Spitze darauf reagieren wird. Erst dann zeigt sich, ob die Aktie allenfalls wieder unter Druck kommt oder nicht.
Was die Strategie der UBS anbelangt, wird es jetzt darum gehen, beim Investmentbanking Korrekturen vorzunehmen. Was wird ad interims Konzernchef Ermotti hier konkret unternehmen müssen?
Also vereinfacht gesagt, muss Ermotti jetzt rasch eine Investmentbank skizzieren, aufstellen, die weniger komplex ist, die weniger Kapital braucht und die vor allem weniger Risiken mit sich bringt. Das heißt, Ermotti muss zeigen, wo ist es zu gefährlich, wo gibt es kaum Rendite, welche Teile braucht es allenfalls nicht mehr. Erste Details darüber wird die UBS wohl Mitte November an einer Tagung in New York bekannt geben. Klar ist, es wird wohl auch zu einem weiteren Stellenabbau kommen und zwar zusätzlich zu den 3.500, die UBS vor kurzem schon angekündigt hat. Aber zeitlich geht so ein Abbau nicht so rasch, das ist ziemlich komplex und 2 bis 3 Jahre könnte so ein Umbau schon dauern, hat UBS-Präsident Caspar Feliges dieses Wochenende gesagt.
Und was kann Ermotti sonst noch machen, um das Vertrauen bei den Kunden und Anlegern in die UBS wieder zu gewinnen?
Also das wichtigste Moment, er muss so rasch als möglich klären, wie der UBS-Händler in London die internen Risikohürden überwinden konnte. Die UBS muss glaubhaft zeigen, dass sie solche Lücken schließt und sie muss darüber vor allem auch offen kommunizieren und zeigen, dass sie auch einen Kulturwandel anstrebt, weg von der Gewinnmaximierung. Ich denke, nur so kann die UBS jetzt einen Teil des verlorenen Vertrauens bei den Anlegern, den Kunden und auch beim verunsicherten Personal wieder zurückgewinnen.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer waren das. Und wieder hat es am Wochenende in einer großen Schweizer Stadt Straßenkämpfe gegeben. Jugendliche randalierten am Samstagabend in Basel und richteten großen Sachschaden an. Zuvor war es ja an 2 Wochenenden in Zürich zu Ausschreitungen gekommen. Ist das der Auftakt zu einem heißen Herbst? Entsteht in der Schweiz eine neue, Jugendbewegung. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Zerstörte Schaufenster, verwüstete Tramhaltestellen, brennende Abfallcontainer. Die Bilder der vergangenen Wochenenden aus Basel und Zürich verstören. Worum geht es diesen Jugendlichen, die randalieren? Soziologieprofessor Kurt Imhof von der Universität Zürich sagt, die Jungen wollten vor allem Aufmerksamkeit.
Es ist im Wesentlichen Krawalllust. Durch Konflikt wird am meisten Aufmerksamkeit hergestellt. Das heißt, die Jugendlichen sehen sich selbst in den Medien. Das gibt in dieser Adoleszenzphase einem selbst eine gesteigerte Bedeutung. Die politischen Botschaften, die sind nicht vorhanden. Das heißt, es gibt keine guten Gründe, um öffentliche Einrichtungen zu zerschlagen.
Aufmerksamkeit durch Gewalt und Selbstbestätigung durch Aufmerksamkeit. Auf diese Formel bringt Imhof die Ausschreitungen in Basel und Zürich. Mit den Jugendunruhen von 1968 oder der 80er Jahre lasse sich das nicht vergleichen. Denn damals hätten politische Forderungen die Proteste angetrieben. Zum Beispiel billigere Partys zu fordern, das sei kein politischer Inhalt. Jetzt sei der Fall nämlich ein anderer.
Die Dinge werden auf YouTube oder für YouTube gefilmt, aufgenommen, auf die eigene Facebook-Homepage gestellt. Man war dabei und man kann sich in den klassischen Informationsmedien auch noch selbst verfolgen oder mindestens die Geschichte noch selbst verfolgen, an der man beteiligt war. Das heißt, es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Selbstbestätigung, es geht um Abenteuer oder Fan.
Die Konfrontation mit der Polizei als Nervenkitzel. So sieht es auch der Zürcher Soziologe Res Marti, der im Gebiet der Jugendentwicklung forscht. Es beteiligten sich vor allem junge Erwachsene, die wenig Erfolg in der Gesellschaft hätten an den Ausschreitungen. Diese wollten die Grenzen ausreizen und sie auch überschreiten.
Also dass Leute, die ausgegrenzt werden von der Gesellschaft, versuchen, sich irgendwo zu beweisen, also Anerkennung für ihre Leistung zu erhalten. Und das wäre in diesem Fall halt dann die physische Stärke, indem sie sich mit der Polizei oder mit anderen Personen prügeln und dann in der Gruppe als Helden gefeiert werden können.
Die beiden Soziologen halten das für eine ungesunde Entwicklung. Gebremst werden können sie nach einem einfachen Rezept, sagt Kurt Imhof.
Wenn die Aufmerksamkeit der Brennstoff ist, der diese Dinge am Laufen hält, dann muss man Aufmerksamkeit entziehen. Und diese Krawalle werden sofort einschlafen, eben weil sie keine tragfähige politische Botschaft haben.
Also nicht mehr über die Krawalle berichten, so lautet der Aufruf von Kurt Imhof an die Medien. Das aber dürfte in der modernen Mediengesellschaft ein frommer Wunsch bleiben.
Raphael von Matt, illegale Partys in Zürich und Basel. Unsere Sendung Doppelpunkt Forum auf DRS1 geht morgen der Frage nach, ob Jugendliche wirklich zu wenig Raum haben. Jugendliche und Fachleute diskutieren morgen unter dem Titel Jugend ohne Raum? Fragezeichen um 20 Uhr auf DRS1. In Everett im Bundesstaat Washington wird heute gefeiert, am Sitz von Boeing. Der Flugzeugbauer kann nämlich den ersten Dreamliner ausliefern, die B787, mit 3 Jahren Verspätung. Der Dreamliner gilt als Revolution im Flugzeugbau. Der Rumpf des Langstreckenflugzeugs ist zum großen Teil aus Kunststoff und nicht mehr aus Metall. Technische Probleme und die komplexe Fertigung ließen den Dreamliner für Boeing aber zeitweise zum Albtraum werden. Aus den USA berichtet Max Ackermann.
Der Dreamliner gilt vielen als Wundervogel und an Vorschusslorbeeren herrschte nie ein Mangel.
And prepare yourself for the future of aviation, the Boeing 787 Dreamliner.
Für Boeing ist die B787 schlicht die Zukunft der Luftfahrt. Und auch Ed Greenslet, Herausgeber der Fachzeitschrift Airline Monitor, freut sich auf seinen ersten Flug mit dem Dreamliner.
I hope somewhere down the road to be able to fly on one, yeah. It will be quite an experience.
Denn die Passagiere merkten den Unterschied zu herkömmlichen Langstreckenflugzeugen sehr wohl. Ein geräumigerer Innenraum, höherer Kabinendruck, weniger trockene Luft und größere Fenster. Alles eine Folge der Materialwahl. Statt aus Leichtmetall wird der Dreamliner zu einem schönen Teil aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff gebaut oder eher gesponnen, wie mit einem gigantischen Spinnrad.
You just wind the barrel. It's like spinning, a spinning wheel.
Neben dieser neuen Verarbeitungsmethode von bei Großflugzeugen noch nie verwendeten Materialien setzte Boeing auch auf eine extrem dezentralisierte Produktion in unabhängigen Firmen auf drei Kontinenten, was allerdings zu Problemen und immer längeren Verzögerungen führte.
Boeing probably should not have combined two very innovative steps.
Boeing habe wohl zu viel auf einmal gewollt, meint Aviatik-Experte Greenslet, und teuer dafür bezahlt. Die Entwicklungskosten für den Dreamliner sind inzwischen fast dreimal so hoch wie ursprünglich erhofft, 16 statt 6 Milliarden Dollar. Erst im Dezember 2009, volle zwei Jahre später als geplant, konnte der erste Dreamliner zum Jungfernflug starten. Zahlreichen Zuschauer auf dem Boeing-Flugplatz in Everett, Washington, klatschten begeistert. Doch es war noch lange nicht das Ende der Dreamliner-Leidensgeschichte. Probleme mit den Triebwerken verzögerten die Auslieferung weiter und letzten November musste ein Testflugzeug gar notlanden, nachdem Feuer an Bord ausgebrochen war. Inzwischen fliegt der Dreamliner dem ursprünglichen Zeitplan um weit über drei Jahre hinterher, was vor allem den Hauptkonkurrenten Airbus freut. Dessen A350 soll übernächstes Jahr auf den Markt kommen, nicht mehr viel später als der Dreamliner. Der ist trotz aller Schwierigkeiten aber dennoch das bisher erfolgreichste neu konzipierte Flugzeug in der Boeing-Geschichte. Mehr als 820 Maschinen sind fest bestellt und Ed Greenslet ist überzeugt, dass die B787 ein gutes Geschäft werden wird.
Absolutely. It may take a little longer than normal, but with the backlog.
Vielleicht gehe es ein paar Jahre länger als üblich, aber am Ende werde der Dreamliner fast sicher ein kommerzieller Erfolg. Damit das Programm allerdings profitabel wird, müsse Boeing mindestens 1000 Dreamliner verkaufen und 10 Stück pro Monat ausliefern können, rechneten jüngst die Aviatik-Analysten von Bernstein Research vor. Diese Produktionskapazität werde man Ende nächsten Jahres erreichen, verspricht die Boeing-Führung und verordnet dem Unternehmen gleichzeitig eine vorsichtigere Entwicklungsstrategie. Statt wie ursprünglich geplant auch ein völlig neues Mittelstreckenflugzeug zu entwickeln, rüstet Boeing bloß das alte Erfolgsmodell B737 auf. Eine zweite Pannenserie wie beim Dreamliner kann sich das Unternehmen schlicht nicht mehr leisten.
Das überrascht auf den ersten Blick. Am Zürcher Filmfestival ist die Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières präsent. Médecins Sans Frontières hat dort die Filmreihe Borderlines mitorganisiert, eine Reihe, die sich mit Problemthemen auseinandersetzt, zum Beispiel mit dem Leben afghanischer Jugendlicher oder mit AIDS. Warum dieses Engagement an einem Kulturevent? Kulturredaktorin Romana Costa.
Was auf den ersten Blick erstaunt, hat bei Médecins Sans Frontières seit Jahren Tradition. Deren Mitarbeiter trifft man sowohl am Festival in Locarno an Fotoausstellungen ebenso wie an Comic-Festivals. Daniela Hobby, sie ist bei der Hilfsorganisation für die Kulturevents in der Deutschschweiz zuständig.
An Festivals können wir ein sehr breites Publikum für uns gewinnen. Und es geht auch darum, Aufmerksamkeit zu erwecken für Themen, die eben nicht alltäglich in den Medien angesprochen werden.
Themen aufs Tapet bringen, dazu seien solche Kulturevents eine gute Plattform. Denn als sogenannter Charity-Partner hat das Hilfswerk ein Mitspracherecht. Etwa bei der Auswahl der Filme, die nun in einer speziellen Filmreihe in Zürich zu sehen sind. Die Hilfsorganisation organisiert zu diesen Filmen Podien mit Mitarbeiterinnen, um mit dem Publikum die Hintergründe der Themen anschließend weiter zu vertiefen.
Ein gutes Beispiel ist, dass wir schon im Februar über Dadaab berichtet haben, über dieses Flüchtlingslager, wo vorwiegend somalische Flüchtlinge wohnen, was eigentlich viel später erst dann in den Medien erschienen ist und erst viel später ein großes mediales Interesse geweckt hat. Also wir wollen auch für Themen, die jetzt nicht täglich in den Medien kommen, eine Aufmerksamkeit schaffen.
Kulturevents bieten den Ärzten ohne Grenzen nicht bloß die Möglichkeit, Themen zu setzen, Spenden zu sammeln. Manchmal findet ihr Hilfswerk auf diesem Weg gar neues Personal.
Viele Leute denken ja, dass unsere Organisation nur aus Ärzten und nur aus medizinischem Personal besteht. Dem ist aber nicht so. Wir brauchen auch andere Fachkräfte, wie zum Beispiel in Haiti. Nach dem Erdbeben war die ganze Infrastruktur am Boden und da ist es sehr wichtig, dass Leute mit logistischem Background dahin kommen. Solche Leute finden wir auch an Events.
Events als Rekrutierungsfeld. Dass es ausgerechnet Kulturevents sind, sei kein Zufall.
Weil es oft ein sehr interessiertes Publikum ist, das eben nicht nur oberflächliche Themen sehen oder hören will, sondern sich auch für tiefere Themen interessiert, für humanitäre Projekte oder für Konfliktsituationen. Die sind eigentlich sehr offen.
Fragt sich noch, ob der Aufwand für diese Kulturveranstaltungen nicht besser an Orten eingesetzt würde, wo humanitäre Hilfe nötig ist. Daniela Hobby relativiert.
Das ist uns natürlich ein Anliegen, dass der Großteil unserer Ressourcen in diese Krisengebiete investiert wird. Aber vor allem gehört es auch zu unserer sozialen Mission, den Leuten näher zu bringen, in welchen Kontexten dass wir arbeiten.
Denn die Ärzte ohne Grenzen wurden vor 40 Jahren nicht bloß von Ärzten, sondern auch von Journalisten gegründet. Deshalb steht auch die Aufklärung über Missstände auf der Flagge der Hilfsorganisation.
Die SVP hat für die eidgenössischen Wahlen zum Sturm auf den Ständerat geblasen. Darum tritt sie in verschiedenen Kantonen mit Parteiprominenz an. Im Kanton St. Gallen sogar mit dem Parteipräsidenten höchstpersönlich. Ein St. Galler Ständeratssitz wird zwar frei, aber ein Spaziergang wird es für Toni Brunner trotzdem nicht. Denn auch die Konkurrenz ist prominent. Aus der Ostschweiz Silvio Lirti.
Die Konkurrenz für Toni Brunner ist mächtig. Eugen David von der CVP ist der bisherige im Rennen, aber die härteste Gegenspielerin ist die St. Galler Regierungspräsidentin Karin Keller-Sutter. Die FDP-Justizdirektorin ist beliebt bei den Leuten und machte bei den letzten Wahlen in die St. Galler Regierung mit Abstand am meisten Stimmen. Ihr Ziel nun, der Ständerat.
Ich bin seit vielen Jahren in der St. Galler Regierung und bin mich gewohnt, über die Parteigrenzen hinweg zu arbeiten. Im Ständerat geht es natürlich auch um die Lösungsfindung über die Regionen und Parteigrenzen hinweg. Und dieser Tradition fühle ich mich schon verpflichtet.
Keller-Sutter sieht sich als Vertreterin des Kantons St. Gallen und der Region Ostschweiz. Toni Brunner sieht sich gerne als Mann des Volkes. Auch im Ständerat würde sich dies nicht ändern.
Wer ist der Kanton? Es ist eben nicht einfach die Regierung. Da liegt ein großer Irrtum vor. Der Kanton, das ist die Bevölkerung. Und die Bevölkerung hat ein Anrecht darauf, auch im Ständerat gemäß ihren Wahlempfehlungen vertreten zu sein.
Will heißen, mehr SVP. Angetreten ist Toni Brunner schon vor 4 Jahren, ist damals aber gescheitert und auch jetzt wird es für ihn nicht einfach. Karin Keller-Sutter steht dem SVP-Präsidenten vor der Sonne. Als Justizdirektorin haftet ihr das Etikett der Eisernen Lady an. Mit Fußball-Hooligans macht sie kurzen Prozess und auch in Ausländerfragen gilt sie als hart. Sie ist damit wohl auch für einen guten Teil der SVP-Basis wählbar. Doch kürzlich versuchte die Zürcher Weltwoche in einer Artikelserie ein anderes Bild von ihr zu zeichnen. Sie habe ihr Amt missbraucht und einer ausländischen Familie geholfen, in der Schweiz zu bleiben. Die Vorwürfe wirkten aber wenig plausibel. Keller-Sutter könnte für Toni Brunner gefährlich werden. Diese Einschätzung teilt auch der langjährige St. Galler Politbeobachter Bruno Eberle.
Diese beiden Kandidaten buhlen natürlich tatsächlich um die gleiche Kundschaft. Aber das Rennen wird zwischen Toni Brunner, Karin Keller-Sutter und Eugen David passieren. Da ist das große Rennen und mit größter Wahrscheinlichkeit wird sich das dann im zweiten Wahlgang entscheiden.
Der CVP-Mann Eugen David gilt als einer der einflussreichsten Ostschweizer Politiker in Bern. Dass er es mit 66 Jahren nochmals wissen will, nach einer halben Ewigkeit im Parlament, kommt nicht bei allen gut an. Als bisheriger hat er aber trotzdem beste Chancen, wiedergewählt zu werden, auch wenn er darauf angesprochen tief stapelt.
Es sind viele Wähler nicht mehr so an Parteien gebunden. Es gibt einen grossen Bereich von nicht parteigebundenen Wählern. Aber die Erfahrung ist auch die, dass diese Wähler sich auch mit den Persönlichkeiten, die sich zur Wahl stellen, auseinandersetzen. Und insofern hoffe ich mir schon als Bisheriger, dass meine bisherige Arbeit für den Kanton St. Gallen berücksichtigt wird.
Höchstens Außenseiterchancen hat der vierte prominente Name im St. Galler Ständeratswahlkampf, Paul Rechsteiner von der SP. Der amtsälteste Nationalrat und Gewerkschaftspräsident sieht sich als linke Alternative. Doch in einem bürgerlichen Kanton wie St. Gallen hat er einen schweren Stand.
Wenn es läuft, wie es in den letzten Jahrzehnten immer gelaufen ist, dann sind die Kandidaten der CVP und der FDP im Schlafwagen gewählt. Aber es gibt auch manchmal Überraschungen im Kanton St. Gallen.
Bei dieser Ausgangslage mit so vielen Top-Kandidaten ist ein zweiter Wahlgang sehr wahrscheinlich. Möglich, dass es dann kommt wie beim letzten Mal und sich die Linke zurückzieht, um den SVP-Kandidaten zu verhindern.
Silvio Lichti aus St. Gallen. Und politisch mit der Entscheidung 11 geht es hier gleich weiter. Die Kleinpartei EDU im Kreuzverhör, zu hören auf DRS1 und DRS4 News und zu sehen am Fernsehen auf SF Info. Gleich nach dem Blick auf die Schlagzeilen dieses Mittags Stefan Wüthrich.
Am ersten Handelstag nach dem Rücktritt von UBS-Chef Grübel verbucht die Aktie der Grossbank Kursgewinne. Zurzeit liegt sie bei fast 10,60 Franken und damit 4,5% über dem Schlusskurs vom Freitag. Gefragt sind auch andere Finanztitel. Das Atomkraftwerk Mühleberg ist wieder am Netz. Die bernischen Kraftwerke BKW haben das AKW am Wochenende wieder hochgefahren. Zuvor waren die Jahresrevision durchgeführt und der Hochwasserschutz sowie die Kühlwasserversorgung verbessert worden. Ein weiterer Streik hat in Athen den öffentlichen Verkehr lahmgelegt. Am Morgen kam es deswegen zu einem Verkehrschaos. Die Streikenden wehren sich gegen die geplante Entlassung von 30.000 griechischen Staatsangestellten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.